Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Andreas Grassauer. Ich bin Vorstand und Co-Gründer von der Marinomed Biotech AG. Wir sind gelistet an der Wiener Börse.
Und wir treffen uns in Frankfurt auf dem Eigenkapitalforum, also von Österreich nach Deutschland gereist. Der Markt in Deutschland ist für Sie auch interessant, oder?
Ja, der deutsche Markt ist natürlich der größte deutschsprachige Markt und ist für ein österreichisches Unternehmen natürlich total wichtig. Ja, deswegen auch hier am Eigenkapitalforum Präsenz zu zeigen, ist ganz wichtig.
Ich sage das deswegen, es sind einige Unternehmen aus Österreich, aber relativ wenig. Also von daher ist es schon irgendwo ein Label, wenn jemand sagt, okay, ich habe nicht nur meine Produkte, die ich in Österreich oder von Österreich in Deutschland verkaufe, sondern ich spreche auch die Investoren direkt an.
Also ich kann da nicht für andere Unternehmen sprechen. Für uns ist es ein Teil unseres Verständnisses, dass wir international denken. Ja, und das erste internationale Land für uns ist natürlich Deutschland.
Jetzt sind wir hier und Sie haben viele neue Nachrichten mitgebracht. Das Jahr 2024 war ein sehr bewegtes Jahr für die Marinomed. Wir hatten Mitte August die Meldung, Marinomed ist das Geld ausgegangen. Also es war ein Schock, vermutlich nicht nur für Sie, sondern auch für den Markt. Jetzt treffen wir uns 3 Monate später wieder. Vor wenigen Tagen die gute Meldung, das Sanierungskonzept, Sie haben die 3 Monate genutzt, ein Sanierungskonzept aufzusetzen, ist genehmigt worden von den Gläubigern. Sie sind wieder da und mehr noch, heute Morgen gab es auch noch eine Ad-hoc-Meldung in Zusammenhang mit der Sanierung. Es kommt noch mehr Geld ins Haus. Bringen Sie uns doch jetzt mal auf den allerneuesten Stand. Was ist passiert? Was ist der Stand jetzt?
Also konkret, was passiert ist im August, dass der Marinomed hatte ja schon länger ein negatives Eigenkapital. Das heißt, man operiert auf einer Going-Concern-Basis. Und damals in der Nacht vom 13. auf den 14. August ist die Zusage eines Investors, die aber für die Going-Concern, auch für die Wirtschaftsprüfung entscheidend war, abhanden gekommen. Und damit hatten wir keine positive Fortbestehensprognose und eine unmittelbare Ad-hoc-Pflicht. Mit dem Effekt, dass wir am nächsten Tag dann am Bezirksgericht ein Sanierungsverfahren angemeldet haben. Und das unterscheidet sich doch wesentlich von dem, was es in Deutschland gibt. Diese Anmeldung des Sanierungsverfahrens führt nämlich dazu, dass man 3 Monate Zeit bekommt, eine Lösung zu finden. Man hat einen Schutz vor den Gläubigern auf der einen Seite, man hat aber auch einen Verwertungsschutz, das heißt die Verwaltung, die Restrukturierungsverwaltung kann auf die Vermögenswerte des Unternehmens in dieser Zeit nicht zugreifen, ohne Zustimmung des Unternehmens. Wir haben auch ein paar Kleinigkeiten auch verkauft mit Zustimmung des Unternehmens. Aber in dieser Zeit muss man eine Lösung finden oder hat man die Möglichkeit, eine Lösung zu finden mit seinen Gläubigern. Und dann wird eben, was bei uns passiert ist, am 14. November dann im Rahmen einer Gerichtsverhandlung, bei uns heißt das Schlusstagssatzung, stimmen die Gläubiger dem Sanierungsplan zu oder nicht. Das Verfahren selbst dann vor Gericht ist sehr kurz, das dauert nur ein paar Minuten. Das Spannende sind die Verhandlungen vorher. Nachdem bei uns es einen einzigen Großgläubiger gab, einen Finanzgläubiger, das war die Europäische Investitionsbank mit deutlich über 80% der Forderungen, war es entscheidend, mit denen eine Lösung zu finden, dass die diesem Plan zustimmen. Und das ist dann eben passiert, 14. Und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten oder ein paar Themen, die hier noch zu erledigen sind. Das ist noch nicht ganz durch. Man muss dann, nachdem die Gläubiger zugestimmt haben, muss man dann auch noch die Quote hinterlegen bei der Sanierungsverwaltung und die Kosten des Verfahrens. Und wenn das hinterlegt ist und das bestätigt ist, dann kann man aus dem Verfahren raus und da gibt es auch eine Deadline dafür, die ist unverrückbar, das ist der 16. Dezember. Sie haben aber noch eine weitere Frage gestellt, nämlich zur News.
Ja, vielleicht kann man das auch dann anders formulieren. Kommen wir zu der News gleich, halten es also auch noch so ein bisschen spannend. Die Eckdaten waren ja gewesen, Rückzahlungsquote 30%. Ja. Das heißt, Ihre Gläubiger verzichten auf 70% und die Europäische Investitionsbank als größter Gläubiger, mit denen haben sie sich dann auch geeinigt, zahlbar in mehreren Tranchen innerhalb von 2 Jahren. Und das andere, eine Barquote muss sofort hinterlegt werden, das sind 5%. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wo kommt jetzt das Geld her, wo kommt die Liquidität her, wenn es vorher Liquiditätsprobleme gegeben hat. Und da war ein Punkt gewesen, ja, vielleicht übertreibe ich, aber vielleicht übertreibe ich auch nicht, Verkauf des Tafelsilbers. Und das ist die Ad-hoc von heute.
Sie haben völlig recht, wir verkaufen das Tafelsilber, wenn Sie den Vergleich wollen, sagen, ja, wir behalten das Gold. Das Tafelsiefer ist bei uns das laufende Karagellose-Geschäft, das ja schon seit einem guten Jahr in einer strategischen Evaluierung stand. Das heißt, wir haben einen Corporate Finance Advisor beauftragt gehabt, sich umzusehen am Markt, ob es dafür einen Käufer gibt, ob es da Interessenten gibt. Das ist ein sehr, sehr professionell geführtes Verfahren gewesen. Und zum Schluss hat sich eben herausgestellt, dass die Firma Unita Pharmaceuticals aus Frankreich ein sehr großer Spieler im Bereich Produktion der Bestbieter war und eine sehr gute Lösung gefunden haben für diesen Geschäftsbereich, weil vor allen Dingen die auch mit uns weiter kooperieren wollen, auf unsere Expertise zugreifen wollen und wir eine sehr schöne Lösung gefunden haben, dass wir einerseits eine Abfrontzahlung von 5 Millionen bekommen, aber eine sehr, sehr realistische Chance haben, auf die 20 Millionen zu kommen, um in den nächsten 2 Jahren, und das heißt, das ist auch mit dem Sanierungsplan sehr gut synchronisierbar, dass wir einerseits das Unternehmen finanzieren, einen laufenden Going Concern haben, Einnahmen haben aus diesem Verkauf und parallel dazu aber unsere Entwicklungsprojekte auf der Marino-Solf-Seite entsprechend weiterziehen können, um dort die Kommerzialisierung vorantreiben können.
Jetzt sagen Sie mir nochmal genau, es geht mir jetzt ein bisschen schnell mit dem Verkauf, was da die Eckdaten sind. Ich habe jetzt verstanden, auf 20 Millionen haben Sie sich geeinigt, 5 Millionen sind zahlbar jetzt oder bist du falsch verstanden?
Genau, also 5 Millionen kommen upfront beim Closing und die Earnout-Komponente hängt dann vom Erreichen von spezifischen Meilensteinen. Da gibt es einerseits zahlengetriebene Meilensteine, andererseits auch technische Themen, die da erreicht werden sollen. Das hat zum Beispiel insbesondere im Zusammenhang mit unserem neu entwickelten Karagellose-Augentropfen, die noch gar nicht am Markt sind, zu tun, wo die Firma Unita große Chancen sieht und wo sie auch selber sehr stark sind in der Produktion. Das heißt, die erhoffen sich einiges davon und wir auch. Und da ist auch eine Earnout-Komponente da eingebaut.
Jetzt sucht man ja immer als Unternehmen einen Investor, einen Anker-Investor, der da sehr verlässlich dann dabei ist. Können die Franzosen diese Rolle übernehmen? Oder ist das jetzt einzig und allein das Thema Karagellose?
Also für die ist es natürlich jetzt das Thema Karagellose. Das interessiert sie. Das ist das, was sie gekauft haben. Und da wollen sie auch die Kooperation mit uns. Das hilft uns auch entsprechend, auch unsere Mitarbeiter, die werden weiter gebraucht. Wir servicieren dann, wenn man so will, den Käufer bei seinen Aktivitäten und in der Umsetzung. Wir haben auch was davon, nämlich die Earnout-Komponenten. Deswegen ist das auch so konstruiert. Also wir haben schon noch eine gute Motivation, hier hilfreich zur Seite zu stehen, dass das weiter ein Erfolg ist. Für die Kunden da draußen, die Sprays kaufen, ändert sich gar nichts. Das ist auch das Nette bei der Transaktion, weil nichts geändert werden muss, keine Packungen geändert werden müssen. Und damit der technische Aufwand im Hintergrund relativ gering ist.
Wie sicher ist jetzt, um jetzt nochmal über die Zukunft zu sprechen, wie sicher ist jetzt der Fortbestand der Marinomed? Es ist ja jetzt eine Zäsur. Sie haben jetzt einen Haufen Schuldenlast letztendlich wegbekommen. Gut, den müssen dann irgendwo andere dann tragen. Aber was bedeutet das für die laufende Finanzierung?
Ja, das ist eigentlich letztendlich die gute Nachricht. Es gibt schon noch ein kurzfristiges Thema, weil der Deal noch nicht geklost ist und das Geld noch nicht geflossen ist. Und es gibt in Österreich ein Gesetz, ein sogenanntes Investitionskontrollgesetz, das dafür sorgt, dass Auslandsinvestitionen in Österreich überprüft werden, ob nicht irgendjemand, den man nicht will, Assets oder kritische Infrastruktur kauft. Und Biotechnologie gehört da dazu. Und so ein Verfahren kann einige Monate dauern, bis zu 3 Monate. Und natürlich muss man das Unternehmen in dieser Phase finanziert liquide halten. Das ist ein Thema, da sind wir gerade dabei, hier noch Lösungen zu finden. Noch nicht ganz gegessen, aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Das ist der eine Teil. Aber mit den Zahlungen dann ist klar, dass der Sanierungsplan erfüllt werden kann. Und in Österreich ist es so, beim Insolvenzverfahren oder bei so einem Restrukturierungsverfahren, da prüft das Gericht die Angemessenheit dieses Plans. Was bedeutet das in der Praxis, dass die Verwaltung einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, sich das Zahlenkonvolut anzuschauen und gleichzeitig auch ein anderer Prüfer beauftragt wurde, in unserem Fall war das Ernst & Young, die sich angeschaut haben, ist das angemessen auch der Kaufpreis, weil sonst würde das nicht genehmigt werden. Und die Kombination dazu hat dann dazu geführt, dass das Gericht gesagt hat, ja, das ist in Ordnung und die Zustimmung der Gläubiger bestätigt das ja auch.
Dieses Spray, was Sie jetzt eben angesprochen haben, wir haben das ja in den Interviews immer wieder thematisiert. Auch wir beim Börsenradio verwenden das, gerade wenn man auf so großen Veranstaltungen ist, da in der Früh, mittags und abends so ein kleines Spray rein, weil es ja helfen soll. Und Sie hatten ja auch entsprechende Nachweise geführt, dass sich Viren eben nicht über die Nasenschleimhaut Zutritt verschaffen zum Organismus, zum Körper. Und das war ja gerade in der Corona-Pandemie ein Riesenthema gewesen. Und ich glaube, das war in Südamerika gewesen, wo es in Krankenhäusern Untersuchungen gegeben hat, die dieses Personal, was ja da sehr stark exponiert ist bei dieser Virenlast, signifikant zu weniger Erkrankungen dann geführt hat.
In der Tat, ja.
Also. Was mich so ein bisschen immer gewundert hat, Herr Grassauer, dass Sie diese Meldung, ja, immer so ein bisschen in meinen Augen unter Wert verkauft haben. Wie kam das oder täuscht das?
Ja, da kommt natürlich dazu, man bewegt sich im Marketing auch immer im regulatorischen Umfeld. Zu der Zeit, und es ist zum Teil immer noch so, ist, dass die Behörden keine große Freude hatten mit jeder Art von Produkt, das noch nicht ausreichend klinische Daten aus deren Sicht hatte. Und nur weil in Südamerika eine klinische Studie mal erfolgreich gelaufen ist, bedeutet das nicht, dass die großen Zulassungsbehörden in der Welt das als akzeptable Studie sehen, um einen Claim zu genehmigen.
Aber das ist ganz interessant. Also da scheinen Sie mehr der Wissenschaftler zu sein.
Ja.
Der Wissenschaftler Grasser, der da sagt, ja, jetzt passt mal auf, es gibt ja wissenschaftliche Standards, wie sowas nachgewiesen wird. Und die haben wir einfach nicht. Ein Marketing-Grassauer hätte das ganz anders rausgehauen.
Ich glaube, es ist auch richtig, jetzt einzusehen oder den Schluss zu ziehen und sagen, was können wir denn am besten? Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, kein Marketingunternehmen. Und es gehört dorthin, es gehört nämlich in Hände, die das können, die auch die größte der Organisation haben, um dieses tolle Asset weiterzuentwickeln. Am Ende des Tages, was die Mission von einer Life Science Biotech Firma wie Marinomed ist, ein Produkt auf die Welt zu bringen, zu entwickeln und Richtung Marktreife zu bringen und am Ende des Tages damit Geld zu verdienen und es zu verkaufen. Das kann ich entweder tun, indem dass ich jeden Tag in der Apotheke ein Fläschchen verkaufe oder das ganze Asset verkaufe. Am Ende des Tages ist aber sozusagen Verkauf und damit Geld zu verdienen, gehört da zu der Mission dazu. Das haben wir in diesem Fall gemacht und wir haben so tolle Assets, die in deutlich größere und spannendere Märkte abzielen und auch in einer sehr erfolgreichen klinischen Entwicklung. Dort haben wir eine in Europa gemachte Phase 3 Studie, die alle Endpunkte erreicht hat mit unserem Leitprodukt Budesolv. Dort hatten wir zugegebenermaßen Verzögerungen in der Entwicklung in den letzten Jahren. Es gab ein Stabilitätsproblem in der Großproduktion, das wir lösen konnten, sogar ein weiteres Patent anmelden dafür. Das sieht jetzt sehr gut aus, ist gut am Weg. Jetzt ist das Produkt sogar bessere Stabilitätsdaten als das Originator-Produkt. Wir sind also sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt weiterkommen. Natürlich, wenn ich ein Produkt habe, das auf einmal ein Stabilitätsthema hat und ich es nicht, dann ist das auf der Verkaufsseite ein Showstopper. Das war technisch zu lösen. Gott sei Dank haben wir das hinbekommen. Leider ist es bei solchen Problemen auch so, dass sie die nicht sofort sehen. Es ist nicht so, dass wie bei einer Studie, einer klinischen Studie, wo der Endpunkt nicht getroffen ist und sie melden das dann am nächsten Tag und jeder weiß, dass das so ist, sondern so ein Parameter verändert sich ja langsam. Also man muss es auch verstehen, man muss es wissenschaftlich erst verstehen, was da eigentlich passiert ist, um das Problem lösen zu können. Das heißt, es ist auch nicht eine Ad-Hoc-Announcement, sondern das ist eine schleichende, wachsende Erkenntnis, die dann dazu führt, ich muss was ändern und die am Ende des Tages aber zu diesen Verzögerungen geführt hat. Aber die Story ist intakt. Es gibt immer noch 400 Millionen Allergiker da draußen und ich kann Ihnen garantieren, wenn im Frühjahr wieder die ersten Pflanzen sprießen, dann werden auch die ersten Allergiker wieder die rinnenden Nasen haben.
Also die Pollenflugvorhersage wird Ihnen präsentiert von Marinomed dann sozusagen. Naja, aber es ist ja dann auch so, Ihre Branche, die Biotech-Branche, folgt ja ganz speziellen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich jetzt sage, Scheitern gehört auch irgendwo zur Story dazu. Man versucht etwas, man investiert Zeit und Geld in ein Produkt, in eine Idee. Und das kann ja bis zur letzten klinischen Studie über das Wohl und Wehe kann die dann entscheiden. Und auf der Investorenseite brauche ich dann auch Investoren, die das verstehen, dieses Geschäft, dieses gewisse Risiko, diese Schwankung dann letztendlich auch, was den Newsflow angeht. Worauf ich hinaus möchte, ist da eine europäische Investitionsbank, die ja doch sehr, sehr groß und sehr schwerfällig ist, ist die im Rückspiegel betrachtet dann der richtige Finanzierungspartner gewesen?
Am Anfang hätte ich gesagt, ja, das sind die richtigen, weil sie das Team, das da auch die Due Diligence gemacht hat und sich das angesehen hat, wirklich sehr, sehr kompetent war. Es ist aber dann so, wenn alles nicht so läuft wie geplant, ist es viel schwieriger, dort Dinge schnell zur Entscheidung zu bringen. Das wissen die auch, sie sagen das auch, es ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach aufgrund der Organisation, dass da so viele Mitgliedstaaten auch mitreden und dass es halt auch europäisches Steuergeld ist, wird ein ganz anderer Standard angelegt. Also ich bin denen auch nicht böse. Es ist nur so, wenn ich jetzt das nochmal machen würde, Ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, die Marinomed hätte zu den Hochzeiten, wo also der Börsekurs deutlich besser war, mehr Eigenkapital ins Unternehmen geholt und diese Finanzierung auf der Debt-Seite in der Form nicht gemacht. Es wäre besser gewesen, das Unternehmen mit mehr Kapital auszustatten. Ein paar Jahre später, es war 2019, haben die Dinge anders ausgesehen, ist man gescheiter. Also ich würde heute wahrscheinlich dies nicht mehr tun.
Damals 2021 hatte man nachgeschaut, im März, also eigentlich, ja, da hat die ganze Welt über Corona gesprochen und darunter gelitten. Da stand die Marinomed-Aktie bei 140 Euro. Momentan sind wir sehr weit davon entfernt. Jetzt führen Sie ja hier auf dem Eigenkapitalforum viele, viele Gespräche, die sich natürlich auch um die Finanzierung, um die Zukunft, um die Innovationskraft der Marinomed drehen. Was können Sie den Investoren mitteilen? Wie geht's weiter mit der Marinomed?
Also was wir versuchen ist natürlich, die Story ist immer noch sehr spannend. Ist natürlich jetzt verbrannt und das Wichtigste war mal auch Flagge zu zeigen, herzukommen, sich zu zeigen und sich auch den Gesprächen der Investoren zu stellen und das auch schon während der Insolvenz haben wir das gemacht. Auch das eine oder andere habe ich mir anhören müssen, ja, und das gehört auch dazu. Das sind Menschen, die investieren, die haben ihr Geld investiert. Das verursacht natürlich Schmerzen, wenn es zu Verlusten kommt. Ob es jetzt der Kursverlust ist oder eben dann so eine Nachricht wie ein so ein Verfahren, das muss man auch menschlich mitnehmen. Das ist ein Teil und das ist mir ein persönliches Anliegen, dass ich den Menschen da in die Augen schaue. Ich bin auch selber mit meiner Frau, wir sind ja die größten Aktionäre des Unternehmens, wir sitzen da im gleichen Boot. Das ist das eine. Und das zweite ist aber, die Story ist intakt. Ja. Der Allergie, wie ich ihm gesagt habe, der Allergiemarkt ist gleich groß geblieben oder ist so gewachsen wie vorhergesagt. Es ist kein Mitbewerber eingedrungen und hat jetzt ein innovatives Medikament auf den Markt gebracht, das so disruptiv wäre, dass unseres obsolet geworden ist. Nein, das ist alles nicht passiert, sondern wir haben nach wie vor die Chance, diesen Markt zu erobern und wir haben vor allen Dingen die Chance, mit unserem Produkt relativ zeitnah A, Cashflows zu erwirtschaften und B, haben wir nicht die Notwendigkeit, massives Kapital in weitere klinische Studien zu investieren. Das ist das Tolle an der Geschichte im Moment jetzt. Wir haben das in der Vergangenheit getan. Das hat auch die Verluste ausgelöst. Die wurden teilweise natürlich auch mit diesem Debt, das teilweise abgeschrieben wird, jetzt finanziert. Aber die Chance ist nach wie vor da. Die wollen wir unbedingt realisieren. Wir wissen, dass es ein gutes Medikament ist. Die Performance in der Phase 3 Studie war sehr gut. Und ich würde das irrsinnig gern jetzt möglichst bald bei Patienten sehen. Und dann bin ich mir sicher, dass das ein Erfolg wird am Markt. Die Patienten werden das spüren, dass es ihnen hilft. Die Allergiker, dass es vor allen Dingen schnell hilft. Das ist ein großes Problem heute bei den nasalen Steroiden, dass die ewig brauchen, bis sie wirksam sind. Und das wird den Unterschied machen am Markt dann und dann wird das Produkt mit Sicherheit ein Erfolg. Was ist die Hürde? Das ist auch das Spezielle an unserer Branche. Die Pharmabranche ist eigentlich eine ganz einfache Branche, es ist alles verboten. Was immer Sie denken, welche immer Sie Idee haben, es ist einmal grundsätzlich verboten. Und wenn Sie dann was tun wollen, müssen Sie eine Zulassung erwirken. Und genau das wollen wir jetzt machen. A, die Partner suchen, die das gemeinsam mit uns machen, da sind wir gerade dabei. Und B, dann natürlich dann in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Zulassungsstrategien dann entsprechend die behördliche Freigabe zu kriegen, das vermarkten zu dürfen. Das ist die größte Hürde natürlich für ein Unternehmen. Aber natürlich, wenn man die klinischen Daten hat, ist einmal der wichtigste Schritt dort passiert.
Andreas Grassauer, dankeschön für dieses Interview. Dankeschön auch und meine Hochachtung damit verbunden, dass Sie in die Höhle des Löwen gekommen sind und gesagt haben, ich will den Investoren in die Augen schauen, will das erklären, will mich da nicht zurückziehen, dass Sie die Hürden, die vor Ihnen liegen, aus dem Weg räumen. Und auf diesem Weg wünsche ich Ihnen alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.